neue 107.7 Original-Podcast.
Dieser Tag bringt eine neue Dimension im Nahostkonflikt.
Dürren in Afrika, Hitzewellen in Europa, Starkregen in Asien.
Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet.
Der Glücksgräber. Herr Krack sucht das Glück. Mit Christian Krack.
Die politische Weltlage, aber auch die Stimmung in Deutschland, die drückt euch genau wie mir wahrscheinlich auch im neuen Jahr immer mal wieder auf die Stimmung. Und auch wenn ich in den letzten Folgen schon einiges über Glück und Glücklichsein gelernt habe, ich merke so meine Widerstandskraft, die sogenannte Resilienz, die ist jetzt immer noch nicht auf dem Level, auf dem ich sie gerne hätte. Vielleicht ist da bei mir auch was in der Kindheit falsch gelaufen. Ich hoffe, sie kann mir da weiterhelfen, denn sie ist ganz offiziell Glückslehrerin an einer Grundschule im Kreis Ludwigsburg, an der Astrid-Lindgren-Schule in Erdmannhausen. Miriam Meyer, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du schreibst dich ja mit Y, müsste man eigentlich auch Miriam dann sagen?
Das ist korrekt, ja.
Echt, Miriam? Bist ja exotisch. Mit dem Meyer nicht ganz so, aber mit dem Miriam.
Das ist richtig, ja.
Aber jetzt mal, um gleich ernst zu werden, könnte es wirklich sein, dass ich so als Erwachsener meine Resilienz nur noch schwer steigern kann? Was glaubst du?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, bei jedem Menschen ist die Resilienz noch entwickelbar oder veränderbar oder ausbaubar.
Ich habe ja in der ersten und zweiten Klasse von meiner Lehrerin, also es war Anfang der 80er, auch noch Ohrfeigen bekommen. Ne? Auch zu Hause würde ich jetzt mal sagen, eher autoritäre Erziehung. Hätte ich dich jetzt früher als Grundschullehrerin gehabt, wäre ich dann selbstbewusster geworden?
Oh, das würde ich mir wünschen, ja. Also tatsächlich ist das etwas, was mir sehr wichtig ist in der Grundschule. Oder grundsätzlich im Umgang mit Menschen, die Beziehungen in den Vordergrund zu stellen und nach den persönlichen Entwicklungspotenzialen zu suchen. Und dazu gehört auch, dass man Selbstbewusstsein insofern aufbaut, als dass man mit Fehlern umgehen kann. Das heißt, tatsächlich erst heute Morgen noch in der Schule haben wir darüber gesprochen, weil wir einen Schlittschuhlauftag hatten und ich habe gefragt, wer ist denn hingefallen? Und alle Kinder haben die Hand gehoben. Und ich habe gedacht, wer ist denn laufend vom Eis gegangen und wer ist weinend am Ende vom Eis gegangen? Und es war ganz spannend zu dieses Gespräch über, es ist eigentlich nicht wichtig, wie oft man hinfällt. Es ist wichtig, dass man einmal mehr wieder aufsteht. Es ist nicht wichtig, wie viele Fehler man macht. Es ist wichtig, dass man aus den Fehlern lernt. Und würden wir nie Fehler machen, würden wir auch nie dazu lernen. Und wenn du quasi auf Selbstbewusstsein ansprichst, dann heißt es, ja, ich bin meiner selbst bewusst. Und das bedeutet auch, dass ich weiß, was ich kann, wo meine Stärken sind und auch wo meine Schwächen sind. Und dass ich aber auch aus den Dingen, die nicht so gut laufen, dass ich daraus etwas ziehen kann und Entwicklungspotenzial rausholen kann.
Aber warum machen wir dann so oft dieselben Fehler?
Weil wir sie, glaube ich, oft nicht anschauen, nicht viel drüber nachdenken, weil wir auch die Dynamiken, in die wir schnell reinrutschen, nicht so schnell erkennen. Also das braucht eine gewisse Übung, auch so diesen inneren Beobachter wachsam in sich zu machen, um genau auch das zu merken, jetzt fängt es wieder an, jetzt bin ich wieder auf der Spur, jetzt blockiere ich hier gerade oder jetzt sind wir wieder im gleichen Streit oder in der gleichen Dynamik drin. Das ist schon High Level Up, wenn man das erkennt und das auch dann durchbrechen kann. Aber das ist absolut trainierbar.
Okay, also das macht mir schon mal Hoffnung. Ja, und für alle, die jetzt immer noch stutzen und sagen, Glück an der Grundschule, gibt es das wirklich? Ja, also du unterrichtest wirklich das Fach, das heißt auch so Glück. Dann fangen wir mal von vorne an. Welche Klassenstufen sind das und was bedeutet das Fach Glück überhaupt?
Also vielleicht sofern direkt einmal vorab, das Wort Glück ist an der Stelle echt schlecht gewählt. Und führt auch leider dazu, dass es schnell irgendwie mit Sachen in einen Topf reingeworfen wird, in das gar nicht reingehört.
Ja? Räucherstäbchen und ja. Keine Ahnung.
Und Zufallsglück, ne? Also auch das. Und es wird immer mit intensiven, hohen, tollen Gefühlen verbunden. Und das ist es tatsächlich nicht. Ja? Also natürlich, das ist es auch. Glück macht auch glücklich, macht auch Spaß, ist auch fröhlich.
Ja.
Aber das, was du auch am Anfang angesprochen hast, was wir anstreben, ist eine Resilienz. Also eine Resilienzförderung. Und das ist tatsächlich unbequem, das ist anstrengend, das ist herausfordernd und es tut an vielen Stellen auch weh.
Auch den Kleinen.
Ja, natürlich. Also wenn wir über Schwächen sprechen, über das, was nicht gut läuft, dann haben wir natürlich einen gewissen Widerstand, darüber zu sprechen. Aber das ist umso wichtiger, denn da, wo, ich sage es mal ganz platt, mein Glück eh von alleine schon läuft, an der Stelle kann ich es zwar bestätigen und bestärken, aber richtig interessant wird es doch an der Stelle, wo unser Glück nicht läuft. Also das, wo es so für uns schwierig wird, wo sich's ja, wo es weh tut, wo wir vielleicht manchmal traurig sind, wo wir damit nicht gut umgehen können, wo wir vielleicht geärgert werden, wo wir die Dinge nicht erreichen, die wir erreichen wollen und so weiter. Und dafür Kompetenzen aufzubauen, ist doch viel entscheidender. Also was heißt entscheidender? Letztlich, um gut in seinem Leben zu stehen, muss man 3 große Metakompetenzen erlernen. Und das eine sind fachliche Inhalte. Dafür ist Schule ja da.
Das machen wir. Okay, machen das wir ist toll. Fall. Ja, okay, genau. Klar, brauchen wir ja Wissen. Ja.
Genau. Und das zweite ist Sozialkompetenz. Das heißt, wirklich mit anderen gut umgehen zu können. Mhm. Und das Allerschwierigste ist die Selbstkompetenz. Und Schulfach Glück oder ein Fach, was Resilienz fördern möchte und persönliche Entwicklung fördern möchte, muss diese Kompetenzen, diese Metakompetenzen aufbauen. Jetzt um fachliche Kompetenzen kümmere ich mich im Glücksunterricht nicht, weil das machen wir in den anderen Fächern ja eh schon. Aber um diese Fragen, wer bin ich eigentlich, was kann ich nicht so gut, wo möchte ich vielleicht hin im Leben, was ist für mich herausfordernd, schwierig, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen, wie kann ich meine Bedürfnisse mit anderen abgleichen, wie können wir guten Kompromiss finden, wenn wir unterschiedliche Sachen machen wollen und so weiter.
Aber das klingt jetzt für mich schon alles, ich sage es mal, sehr verkopft. Darüber könnte man mit einem Oberstufenschüler wahrscheinlich gut reden. Mit einem Grundschüler, mit einer Grundschülerin musst du das ja irgendwie, sagen wir mal, spielerischer machen.
Ja.
Wie könnte das jetzt zum Beispiel aussehen? Also was gibt es für Unterrichtseinheiten? Nenn mal einen Oberbegriff oder so, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Thema, das gehen wir jetzt an. Mobbing oder was kommt da zum Beispiel vor?
Also Mobbing haben wir ja zum Glück in der Grundschule noch nicht so stark als Thema. Das haben wir eher in der Mittelstufe. Mhm. Was ich sehr viel mache oder welchen Schwerpunkt ich immer als allererstes setze, weil das ist der Ausgangspunkt für alles, das ist halt Identitätsförderung. Also genau diese Fragen nach, wer bin ich eigentlich? Und die Kinder zum Beispiel ganz am Anfang stumpf mal eine Liste anfertigen zu lassen von, was sind eigentlich meine Stärken? Was kann ich eigentlich gut? Und dann fängt schon das Gespräch an, wie wenn die dann sagen, ich kann gut Fußball spielen. Ja, aber der Anton, der kann das ja besser als ich. Kann ich das dann trotzdem aufschreiben, Frau Meier? Und dann geht schon los mit der Frage, ja, vergleichen. Was macht denn Vergleichen eigentlich mit uns? Mit wem sollten wir uns denn vergleichen? Wir können uns mit Schlechteren vergleichen. Dann schneiden wir vielleicht gut ab und es macht uns glücklich. Es gibt auch immer welche, die das besser können als wir. Dann macht es uns eher unglücklich. Ich sage den Kindern immer, die einzige Person, mit der ihr euch vergleichen solltet, seid ihr selbst. Und zwar ihr selbst von vor, weiß ich nicht, 2 Wochen, 4 Wochen, 3 Monaten. Und wenn du jetzt guckst, boah, ich kann gut Fußball spielen und ich habe vielleicht vor einem halben Jahr im Verein angefangen und überlegt, boah, wie gut habe ich denn vor einem halben Jahr gespielt und wie gut spiele ich jetzt, dann kann ich sagen, wow, da habe ich mich voll entwickelt. Das ist ein Vergleich, der sinnvoll ist. Mhm. Vergleich mit anderen ist mal schwierig.
Naja, in der Tat. Also ich denke an meinen Sohn, der ist 12 und der hadert dann oft mit sich, wenn eben andere in irgendwas besser sind. Das kann er gar nicht verknusen.
Richtig. Und es gibt immer andere, die besser sind. Das muss man sich halt auch klar machen. Also genauso wie die ihr nicht vorhandenen Selbstwert aufpolieren, wenn man sich immer mit denen vergleicht, die immer schlechter sind, kann ich natürlich auch für mich destruktiv immer auf mich einwirken, indem ich mich immer mit denen vergleiche, die besser sind und die es besser haben und die mehr haben und die mehr dürfen. Das ist eine Herausforderung, die man als Eltern und auch als erwachsener Mensch mit sich selbst ja auch immer wieder hat.
Ja, ich glaube, Ray Charles, weißt du, blinder Sänger, der hat mal sowas in der Art gesagt. Man soll nicht immer drauf gucken, was andere besser können als man selbst, sondern einfach gucken, was kann ich denn eigentlich?
Ja.
Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, finde ich einen guten Punkt. Also den werde ich schon mal mitnehmen. Ja?
Ja, und vor allem ihn als Ausgangspunkt zu nehmen. Mhm. Also was kann ich gut? Und dann auch, weil wenn ich etwas gut kann, habe ich an der Stelle ja immer Kompetenzen. Und Kompetenzen heißt, ich kann an etwas anknüpfen, was ich kann. Alles Neue, was ich lernen möchte, alles Neue, was ich ausprobieren möchte, braucht immer einen Ausgangspunkt bei dem, was ich schon kann. Ja, also wenn ich in ein neues Land komme und ich kann kein einziges Wort der Sprache, kann ich das auch nicht lernen. Ich brauche einen Anknüpfungspunkt. Ich brauche ein gewisses Grundwissen. Mhm. Ja, und von da aus kann etwas Neues passieren. Und wenn ich dann diesen gestalterischen Ansatz habe, wenn ich dann sagen kann, okay, ich übernehme Verantwortung für den Prozess, möchte es gut machen. Ja, jetzt habe ich da einen Fehler gemacht. Okay, gut, was war dran falsch? Kann ich es besser machen? Kann ich gestalten? Kann ich verändern? Dann baue ich auch immer mehr Kompetenzen auf und dann kann ich mich immer mehr entwickeln.
Und das können die kleinen Kinder? Also welche Klassenstufen hast du da? Erste, zweite?
Momentan unterrichte ich die erste und zweite Klasse Jahrgangsstufen gemischt.
Und das können die schon soweit abstrahieren, so für sich ungefähr, dass sie so sagen, ah ja, okay, keine Ahnung jetzt. bleiben wir jetzt mal beim Fußball oder so, ach stimmt, vor ein paar Wochen konnte ich den einen Trick noch nicht oder so.
Ja, also das ist etwas, was ich mit den Kindern auch übe, dass die auch jeden Tag, also als ich noch Klassenlehrerin war und mehr Raum hatte, da habe ich tatsächlich jeden Tag am Ende des Tages auch die Kinder gefragt, was hast du heute Neues gelernt, was ist heute Neues dazugekommen, woran hast du dich ausprobiert, was war vielleicht auch schwierig, was hat dir geholfen, mit der Schwierigkeit umzugehen. Ich mache immer am Ende des Schuljahres so eine Reflexion mit, wo auch, also ich frage dann immer, was ist gut gelaufen und so weiter. Aber eine Frage ist auch, welche Berge hast du erklommen? Also was war anstrengend, was herausfordernd war und was hast du trotzdem, also was ist besser geworden oder was hast du, genau.
Da kommen auch wirklich solide Antworten.
Ja, was mich in der Schule manchmal ein bisschen, also was viel Arbeit ist, ich will nicht sagen, was mich ärgert, aber was viel Arbeit ist, ist die Kinder von dem schulischen Kontext wegzukriegen. Also wenn man in eine Klasse reinkommt, man fragt, sag mal hier, was könnten ihr gut? Dann kommt, ich kann gut Mathe, ich kann gut Deutsch und so, ja. Und dann sag ich immer, ja okay, jetzt weiß ich, was der Schüler Anton gut kann. Jetzt möchte ich gerne wissen, was kann denn der Mensch Anton gut? Dann gucken sie mich immer erstmal an und wissen nicht, was ich von ihnen will.
Ja, klar.
Sag ich, ja, na gut, du bist jetzt ja nicht nur im Matheunterricht, du bist ja auch ein Freund, oder? Bist du vielleicht auch ein Bruder? Was bist du denn noch alles? Ja, und dann fängt es so an, dass die merken, ah, okay, die ist jetzt gerade nicht nur irgendwie Lehrerin, sondern die ist ein Mensch, der sich für mich als Mensch interessiert. Und das ist dann auch super schön zu sehen, wie diese persönlichen Geschichten von den Kindern dann kommen. Das heißt, ja, ich kann gut helfen oder ich kann gut vorlesen oder ich kann gut trösten, ich kann gut beruhigen. Wow. Das sind dann tatsächlich Sachen, die kommen. Und das ist dann merkt man, okay, jetzt geht was auf.
Das ist ja wirklich toll, ja. Ja, warum wird denn das Thema Glück auch immer wichtiger? Für Kinder, was steckt denn da so dahinter? Also warum führen die Schulen das auch immer mehr ein?
Also ein sehr großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben, ist ja die ungewisse Zukunft. Und was ja mehr geworden ist, ist auch einfach die Multioptionalität der Zukunft. Das heißt, gefühlt stehen uns ja alle Türen offen, wenn wir in diese Welt hinausgehen. Mhm. Jetzt ist es ein Riesenproblem, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Und herauszufinden, wo ich hin will, bedeutet aber auch, dass ich erstmal den Prozess gemacht haben muss, zu gucken, was denn überhaupt zu mir passen könnte. Ja, wenn ich nicht weiß, was zu mir passt, dann weiß ich das nicht, weil ich nicht weiß, wer ich bin. Mhm. Also ist der Ausgangspunkt, herauszufinden, wer man selbst ist.
Also Identität, wieder,
genau,
was du vorhin
Identität,
gesagt hast.
Ja. Und daraufhin und dann quasi als Zwischenschritt zwischen dem, wer ich bin und dem, der ich sein möchte, mit meinen Werten als Orientierung dazwischen zu gucken, Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Aber wenn ich nicht weiß, wer ich bin, habe ich auch kein Messmaß, ob dieser Beruf oder diese Entscheidung vielleicht zu mir passt. Deswegen ist es so wichtig und der Ausgangspunkt für alles, dass ich mich erstmal mit mir gut auseinandersetze.
Das ist aber auch, wenn ich so an mich selber denke, fast schon eine Lebensaufgabe. Ne? Das ist nach der Schulzeit natürlich noch nicht abgeschlossen.
Nein, also ja. Persönlichkeitsentwicklung hört nie auf.
Ne? Ja. Ich habe auch gelesen, immer mehr Schülerinnen und Schüler leiden unter Depression, Stress, Ängste. Ist das was du auch feststellst so in deinem Schulalltag?
Ja, also die Belastungen der Kinder, die äußern sich eben durch psychische Erkrankungen oder Auffälligkeiten, haben schon sehr stark zugenommen, ja. Das ist ja auch das, was man im Krankenkassenbericht lesen kann, was in vielen Studien bestätigt wird.
Weil ich jetzt sagen muss, wenn ich jetzt so auch an die Corona-Zeit denke, die also vor allem jetzt für uns Erwachsene schwierig war, ich hatte so das Gefühl, dass die Kinder da zumindest erstmal lockerer mit umgegangen sind. Ich glaube, irgendwann war es da ein bisschen viel mit den Masken im Unterricht und so weiter. Aber so, wenn sie raus durften, spielen und so, also so habe ich es jetzt bei meinem Sohn und dessen Umfeld so wahrgenommen, zumindest da im ersten Schritt hatte ich nicht den Eindruck, dass es die so runterzieht wie uns Erwachsene, die wir uns da natürlich Mordsgedanken gemacht haben, was bedeutet das jetzt? Also als es ganz frisch war natürlich. Ne? Deshalb, ich weiß nicht, ich kann die Beobachtung noch nicht so ganz teilen, aber ich glaube natürlich, dass es so ist.
Also ich glaube, dass es sicherlich daran liegt, dass Kinder nicht so ein starkes Auswirkungsbewusstsein haben wie Erwachsene. Ne? Also die Folgen, was das denn bedeutet, wenn ich das und das darf oder das und das nicht mehr darf, ist natürlich nicht so stark. Und Kinder haben auch zum Glück ja einen sehr großen Drang zum Überleben. Also letztlich sucht die kindliche Seele oder die Psyche ja immer nach Bewältigungsstrategien, um das Leben hinzukriegen. Mhm. Und das haben die an der Stelle auch getan. Und Kinder sind keine offenen Bücher. Die sind schon auch, also viele Prozesse passieren da im Stillen und Leisen. Und es entsteht ein Weltbild und ein Erklärungsmuster im Kind. Und dass das dann vielleicht später zu einer Depression führt oder zu anderen, zu Angststörungen und so, lässt sich im ersten Augenblick tatsächlich nicht erkennen. Ist aber, wenn man dann psychologisch das genauer betrachtet, schon auf solche Dinge auch zurückzuführen.
Mhm. Ja, du hast ja auch, glaube ich, auch irgendwo auf deiner Webseite, da kommen wir auch später nochmal zu, aber auch genau in deinem Kinderbarometer zitiert, das war auch schon von 2007, also auch da war schon die Tendenz da, irgendwie sinkt das Wohlbefinden, heißt da, glaube ich, ne? Der
ja.
Kinder.
Ja. Ja, da ist als Beispiel drin, dass die Angst vor dem Tod eines nahen Angehörigen kleiner ist als die Angst vor schulischem Versagen.
Okay, wegen des gefühlten Drucks in der Schule.
Also das ist einfach, diese Versagensangst ist wahnsinnig groß bei Kindern.
Da müssen wir uns aber als Eltern dann an die Nase fassen, weil eigentlich ist es ja so, in grauer Vorzeit auch mal Erziehungswissenschaft studiert, dass sich ja die Erziehung entwickelt hat, vom Autoritären eigentlich immer mehr weg, antiautoritär, laissez-faire und so weiter, müssen gar nicht in die Details gehen, aber deshalb finde ich es eigentlich komisch, da sollte man ja meinen, der Erwartungsdruck an die Kinder sei gesunken, das ist er aber dann anscheinend nicht.
Also das System Schule hat sich über lange Zeit nicht sehr verändert.
Also du meinst gar nicht so sehr, dass die Eltern sind, sondern eher, dass der Druck in der Schule entsteht.
Also ich denke schon, also das ist nicht eindimensional, das ist schon mehrdimensional. Mhm. Also es ist Schule, die Druck ausübt, aber das ist sehr individuell unterschiedlich, auch welche Lehrkraft man hat tatsächlich, wie viel Raum für Entwicklung und Potenzial gegeben wird. Es ist auch die Tendenzen, dass wir ein Abitur in 8 Jahren machen zu müssen. Ja,
das halte ich natürlich auch für eine Katastrophe.
Ja, ja. Das ist schon eine sehr starke Leistungsorientierung, die wir an vielen Stellen haben.
Ja, stimmt.
Und dann ist natürlich so, dass die liebevollen Eltern, die nur das Beste für ihr Kind wollen, auch denken, da muss mein Kind doch, das muss es doch können, wenn es doch irgendwie eine Chance haben will in dieser Gesellschaft. Und dann, jetzt müssen wir Englisch lernen. So, ja. Und dann kommt dieser Druck von verschiedenen Seiten tatsächlich auf die Kinder. Und es ist auch super herausfordernd zu sagen, ich vertraue darauf, dass mein Kind es lernen wird. Und dann kommen Kinder ja mit einer unglaublichen Neugierde, mit einem Willen zum Lernen und sowas, kommen die ja in diese Welt. Und es ist leider ein bisschen eine Glückssache, in welcher Schule die landen, ob die nach 2 oder 3 oder 4 oder 6 Jahren diese Freude am Lernen noch haben oder nicht. Mhm. Und das ist schon etwas, was man sich angucken muss, man sagen muss, das ist doch eigentlich das Hauptding. Also welche Aufgabe hat denn Schule? Hat Schule die Aufgabe, ein Wissen zu vermitteln, was hinterher noch abrufbar ist? Nein. Muss man auch ganz klar sagen.
Ja, also vielleicht schon auch. Also wenn ich jetzt später Arzt werden will, schadet es nicht, dass ich vorher vielleicht, wie soll ich sagen, meine Synapsen mal im Hirn zu komplexem Denken vernetzt habe.
Das schon. Ja. Damit sagst du aber ja, es ist wichtig, dass wir denken lernen, dass wir kritisch denken lernen, dass wir reflektieren lernen. Und natürlich brauchen wir Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen.
Ja.
Ohne Frage. Aber das, was wir in der 7. oder in der 8. oder in der 10. in Bio oder Geschichte gelernt haben, wie viel wissen wir davon noch? Ein Bruchteil. Das ist auch nicht das, worum es geht, woran sich aber so viele in unserem System festhalten. Ich habe das Wissen vermittelt, ich habe meinen Job gemacht. Was wir aber...
Ja, ich habe den Lehrplan durchgeprügelt.
Genau. Ich habe es ins Klassenbuch eingetragen, ich habe meinen Job erfüllt. Ich habe es an die Tafel geschrieben, die haben es abgeschrieben, was hängen geblieben ist. Das ist nicht meine Verantwortung.
Ja, stimmt.
Ja, aber worum es doch eigentlich geht, ist eine Vielfalt von Erfahrungen zu generieren, auf der einen Seite, denn das könnten Elternhäuser nicht leisten. Ja, also so viele unterschiedliche, keine Ahnung, in Chemie und in Physik Experimente machen, sich mit Naturwissenschaften auseinandersetzen, im Sport unterschiedliche Sportarten ausprobieren, so, ja. Also Schule hat an der Stelle ja auch die Aufgabe, ganz viele verschiedene Erfahrungen zu generieren, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Dingen mal in Kontakt gekommen bin. Weil vielleicht merke ich im Sportunterricht beim Feldaufschwung, das ist schon ziemlich cool, vielleicht könnte ich in Leichtathletikverein gehen oder so, ja. Und dadurch entstehen natürlich auch Hobbys und Kompetenzen. Das ist die eine Sache, was Schule machen soll. Ja. Vielfältige Erfahrungen schaffen. sie muss Techniken vermitteln, Grundkulturtechniken, und sie muss dabei vermitteln, wie man lernt. Denn wenn ich mich jetzt später für einen Beruf entscheide, dann wird vielleicht eine Kompetenz von mir verlangt, die ich nicht habe. Das ist nicht schlimm, wenn ich gelernt habe, wie ich mir etwas aneigne.
Mhm.
Ja, und das heißt, ja, ich lerne vielleicht eine schriftliche Multiplikation, aber was lerne ich denn dabei? Ich lerne mir einen Algorithmus anzueignen und den zu befolgen, wenn ich ihn verstanden habe. Und dann kann ich das in ganz vielen anderen Situationen auch machen. Komme ich in eine neue berufliche Situation, muss eine neue Sprache lernen, weiß ich, ah, okay, konjugieren. Funktioniert nach diesem Algorithmus, mache ich so durch. So wie bei schriftlichem Multiplizieren.
Mhm.
Das heißt, es sind die Wege, die wir lernen und die Inhalte an der Stelle vergessen wir. 94%, glaube ich, ist nach 8 Wochen die erste Testung vom Wissen nach dem Abi wieder weg. Also das ist erschreckend. Aber wenn ich das andere mitgebe, wenn ich die Lerntechniken mitgebe, dann baue ich doch die Kompetenzen auf, dass ich mir alles, was ich lernen möchte, auch aneignen kann. So, und wenn ich dann noch weiß, wer ich bin und was ich will, dann steige ich so meine Motivation, dass ich behaupten würde, dann steht jeder Beruf, den ich mir wirklich aneignen möchte, steht mir dann eigentlich offen.
Jetzt haben wir schon einige Einzelpunkte gehört, aber wie lässt sich das zusammenfassen? Was sind so die Ziele des Glücksunterrichts jetzt im Speziellen? Also das, was du gerade eigentlich geschildert hast, ist ja immer die Gesamtschau. Ist es das auch, was du im Unterricht alles versuchst anzustreben?
Also wie gesagt, bei den Kleinen, da gehe ich vor allem auf den Schwerpunkt Identitätsförderung, weil es die Basis für alles ist.
Mhm.
Und wenn man mehr Zeit und Raum hat, dann kommen unterschiedliche Zielphasen mit dazu. Ja, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann, dann kann ich als nächstes auch mal schauen, wo könnte denn Sehnsüchte, Ideen, Wünsche in meinem Leben hingehen. Wenn ich das auch weiß, dann kann ich Kompetenzen aufbauen in Entscheidungsprozessen. Wie kann ich denn mich gut entscheiden? Und dann im nächsten Schritt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, wie kann ich gut Planungsprozesse machen? Was muss ich beim Planen beachten? Was ist denn schwierig beim Planen? Was tritt mir in meinem Leben immer wieder in den Weg?
Was wäre jetzt da ein Beispiel, was du mit den Schülern vielleicht besprichst? Keine Ahnung, Mittelstufe, geht es da um Ausbildungsplatz finden oder was?
Ach so, nö. Also ich habe zum Beispiel schon auch vor 2 Jahren, als ich noch Klassenlehrerin war, eine Schülerin gehabt, die gesagt hat, als um Entscheidungsprozesse und Wünsche und Ziele ging, sie würde so gerne besser werden im Lesen. Also war tatsächlich eine Inhaltskompetenz, die sie aufbauen wollte. Und habe ich gesagt, ja gut, was ist das, was dir dann immer im Weg kommt? Und dann haben wir diese Dinge gesammelt, die für sie schwierig waren. Sagt sie, ja, ich bin faul. Ich habe keine Lust dafür zu üben. Ich weiß, ich muss dafür üben. Ist okay. Welche Tricks könnten wir denn benutzen, um deine Faulheit zu überwinden? Also, wann spürst du denn am besten, dass du faul bist? Naja, zum Beispiel könnte ich ja abends lesen, wenn ich im Bett bin, aber es ist so gemütlich. Sehr gut, welche Idee hast du? Und haben wir in der Klasse Ideen gesammelt und so, was könnte man denn machen? Und dann hat sie sich am Ende entschieden, dass sie sich ein Schild malt und es ans Fußende von ihrem Bett, da so eine Wand, quasi das aufhängt mit, ich möchte besser im Lesen werden. Und wir haben dann sehr lange überprüft, ob schon nur diese Visualisierung ihres Ziels ihr reicht, um dann, ich sag jetzt mal, im Bett abends den Arsch hochzukriegen, sagen sie, ich nehme jetzt nochmal das Buch und ich lese es nochmal. Und so kann man schon an verschiedenen Stellen gucken, was sind die Herausforderungen, von denen ich sicher weiß, dass sie kommen werden, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte.
Mhm. Also und hat es geklappt eigentlich in dem Fall?
Sie ist deutlich besser geworden, ja, tatsächlich, ja. Wir haben dann noch einen Deal quasi mit den Eltern gemacht. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob das reicht und so. Und so. Und dann haben wir natürlich reflektiert, nach 2 Wochen hast du es geschafft, abends mal häufiger zu lesen. Ja, so ein bisschen, aber und so. Und dann kam so dieses, ja, wenn Mama mit mir lesen würde oder sich nur dazusetzen würde oder mir zuhören würde oder ich würde vorlesen, dann wäre es noch leichter. Dann geht man natürlich ins Gespräch mit den Eltern, sagt hier, das ist das Ziel ihrer Tochter, die möchte gerne in den nächsten 6 Wochen mehr Lesekompetenz aufbauen. Sie hat gesagt, sie bräuchte da ihre Unterstützung für, könnten sie sich vorstellen, das und so weiter. Das sind schon coole Prozesse dann. Das macht richtig Spaß. Und dann
und das
die Leuchten.
Macht auch glücklich.
Absolut. Und also was glücklich macht, ist vor allem dann, wenn ich merke, wow, ich habe das geschafft. Ich habe das geschafft, mich da zu verändern. Und das ist auch, um jetzt nochmal den Bogen wieder zum Anfang zu spannen, so gut, wenn dann der Austausch mit den anderen da ist, wenn man es nämlich nicht schafft. Also, dass man dann nach einer Woche da ist und sagt, nee, ich habe nicht gelesen. So, ja, wer hatte denn noch ein Ziel? Was waren denn die Schwierigkeiten? Wir hatten es noch nicht geschafft. Und dann heben viele Kinder die Hand. So, guck mal, du bist nicht allein.
Mhm.
Also das nicht hinzukriegen, ist Teil von besser zu werden. Ist normal, dass du es manchmal nicht hinkriegst.
Und dann auch zu erkennen, okay, warum bin ich nicht besser geworden? Weil das, keine Ahnung, ich habe eben nicht geübt oder was auch immer. Ich habe das unterlassen und so.
Und dann müssen wir nachjustieren.
Also das heißt, soweit ich das jetzt bisher verstehe, geht es schon sehr viel darum, dass sich die Kinder besser kennenlernen, sich selbst eben besser kennenlernen. Ich glaube, vorhin hast du es auch schon mal so ungefähr so formuliert. Ne? Da krankt es dann?
Sagen wir so, wenn unser Ziel ist, dass wir ein Leben führen, das zu uns passt. Wenn unser Ziel ist, dass wir ein Leben führen, das uns glücklich macht, dann müssen wir ja ein passendes Leben finden.
Mhm.
Und um ein passendes Leben zu finden, muss ich wissen, was zu mir passen würde. Und dafür muss ich mich kennenlernen.
Ja, ja, ja,
dafür
ja.
muss ich mich wissen quasi und mich immer wieder neu entdecken, weil ich bin ja auch kein statisches Ding. Ich bin ja kein Stein, der so ist und so für immer bleibt. Ich verändere mich ja auch und durch die Einflüsse, die von außen kommen, durch die Erfahrungen, die ich mache, verändert sich das immer wieder. Das ist ja ein wachsender, dynamischer Prozess. Und das ist ja letztlich das Ziel, was wir anstreben. Wir wollen ein selbstwirksames, aktiv gestaltetes Leben haben, was uns glücklich macht.
Und da schreibe ich ja alles sofort. Ich denke mir immer nur so, okay, können das Grundschüler eben schon? Also da hänge ich jetzt einfach so ein bisschen dran, wo ich so überlege, wie war, also gut, ich weiß es nicht mehr genau, wie ich in der Grundschule war, so konkret natürlich, aber verstehen das die Kinder schon?
Die verstehen mehr, als man glaubt.
Mhm.
Also vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich habe ja vorher von den 3 Metakompetenzen gesprochen. Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz. Habe ich mit den Kindern eine Einheit gemacht zur Sozialkompetenz. Wir haben viel über Kommunikation gesprochen. Wie reden wir miteinander? Wie kann ich vielleicht auch meine Bedürfnisse äußern, ohne dass sie den anderen verletzen? Wie kann ich denn eine Äußerung des anderen versuchen aufzunehmen und zu gestalten? Also letztlich immer mit dieser Haltung von, wir schauen, was da ist, was schon gut ist. Wir gucken, was wir draus machen können, um noch mehr da dran zu kommen, wie wir es eigentlich wollen.
Ja, aber jetzt sag mal, geht es jetzt zum Beispiel um eine Beleidigung oder was meinst du jetzt?
Ja,
also
zum Beispiel aus einem, genau, man kommt dann aus einer Pause und hat einen Konflikt, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Mhm. Und so, okay, wenn wir jetzt mal die Worte wegnehmen und mal nur gucken, wie verläuft denn so ein Gespräch? Habe ich die Kinder gegenüber sitzen lassen? Beide die Hand ausstrecken.
Also die sich gekabelt haben. Nee,
alle Kinder. Also machen wir jetzt alle zusammen. Okay. Also machen wir Zweierpaare, setzt euch mal so hin, dass eure Knie sich berühren, also ganz nah beieinander. Jetzt nehmen wir mal ein Papier, knüllen das zu einem Ball und jetzt nehmt dann mal diesen Papierball zwischen eure Hände, also so quasi, dass wir diesen Ball so quasi hier so hin und her spielen könnten.
Achso, okay, wir würden den jetzt zwischen unseren Händen hin und her drücken. Okay, ja.
Ja, und quasi das Gefühl, wir simulieren damit jetzt mal ein Gespräch. Also wenn ich rede, dann drücke ich diesen Ball eher zu dir, dann antwortest du, dann geht der Ball wieder mehr zu mir. So bewegen sich quasi unsere Hände hin und her. So, okay, könnt ihr das nachvollziehen? Ja, total. So gut, dann unterhaltet euch doch mal einfach ein bisschen. Und dann probieren wir es mal aus. Wie ändert sich denn das Gespräch, wenn wir anfangen zu streiten? Wie ändert sich dieser Ball? Und dann habe ich gesagt, okay, wir legen jetzt mal fest. Kind A sucht den Streit. Probiert mal aus. Kind B, wenn ihr den Streit erwidert, wie fühlt sich das mit dem Ball an? Wie verhält sich dieser Ball? Mhm. Da haben wir wirklich auch Situationen gehabt, wo ein Kind den Papierball genommen hat und weggeworfen hat. Und so. War schon ziemlich cool.
Und dann drückt man natürlich immer fester die Hände gegeneinander, zwangsläufig wahrscheinlich, dann, wenn man sich da reinsteigert.
Genau, ja. und der eine, der gewinnen will, der drückt dann den anderen mit dem Ball nach unten und so, ja? Mhm. Und sagt, okay, jetzt hat die Aufgabe, dann tauschen wir natürlich die Rollen. Dann hat das zweite Kind die Aufgabe, okay, jetzt gibst du mal im Streit, versuchst du mal den Streit zu deeskalieren. Das heißt, du möchtest keinen Streit, du möchtest, dass der Streit aufhört, du möchtest schlichten. Hm, wie machst du denn das jetzt mit deiner Hand? Wie verändert sich denn deine Hand in diesem Gespräch? Und so haben wir verschiedene Situationen gemacht. Der eine versucht zu deeskalieren, der andere versucht zu eskalieren. Was heißt denn zum Beispiel passiv-aggressiv zu sein? Also jemanden stur einfach auflaufen zu lassen? Wie äußert sich das in dem Ball? Mhm. Und dann habe ich gesagt, boah, das war jetzt echt, also war Klasse 3, 4. Das war jetzt echt herausfordernd für euch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt das mitgenommen habt, was ich gerne möchte, was ihr mitnehmt oder das, was ich euch zeigen wollte oder das, was ich euch spürbar machen wollte, könnt ihr mir sagen, was ist etwas, was ihr mitnehmt? Dann war in dem Kurs so ein großer, stämmiger Junge, sehr verschrien unter den Lehrern, viel Ärger, immer in Konflikte und so. Und er sagt, ich habe verstanden, dass ich im Gespräch nicht weiterkomme, wenn ich wütend bin.
Weil er dann auch wahrscheinlich zu sehr gedrückt hat.
Ja, und ich dachte so, wow, mega, super, okay. das sind so Schlüsselmomente, wo man denkt, die können schon voll viel lernen. Und das ist einfach wundervoll.
Ja, das ist großartig, zumal ich jetzt auch gerade überlegt habe, das sind ja auch Sachen, die bisher in anderen Fächern gar nicht stattgefunden haben.
Ja.
Also insofern ergibt es total Sinn, das zu ergänzen durch einfach wie Glück oder wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, in Bayern heißt es wie anders, habe ich irgendwo was
gelesen. Ja, da heißt es PE für persönliche Entwicklung.
Ja, genau. Ist ja letztlich wurscht. Ja.
Und gerade wenn wir auch gucken, auf wohin geht denn unsere Gesellschaft mit KI und allem, dann ist es doch so, dass die Herausforderungen immer mehr die sein werden, also nicht mehr in diesen, wie soll ich sagen, rein in dem fachlichen Bereich, weil das wird sich so schnell verändern auch. Da werden so viele unterschiedliche Dinge von mir gefordert werden, dass es doch viel wichtiger ist, dass ich lerne, mit Niederschlägen umzugehen, mich wieder aufzurappeln, mich selber zu disziplinieren, mich selber zu motivieren und so weiter. Das sind doch die Kompetenzen, die uns dann den Weg zu jedem Fachlichen auch bringen und die wir viel, viel mehr in den Fokus rücken müssen.
Was wir früher immer gemacht haben in der Grundschule, weiß ich noch, wenn einem jemand irgendwie einen Stinkefinger oder so gezeigt hat, Spiegel zeigen. Spiegel. Das nur so, ja, falls du mal eine Übung brauchst noch für den
Unterricht. Ja, also ich sage immer, das ist wie wenn jemand dich mit dem Ball abwirft und du musst entscheiden, fängst du den Ball oder nicht.
Ja.
Ne? Das ist auch ein bisschen Spiegel.
Das stimmt.
Nimm's nicht an.
Du hast mir vorhin schon gesagt, und ich habe es auch irgendwo gelesen, du bist zweifache Mutter. Darf ich mal fragen, wie alt deine Kinder sind?
11, ich habe Zwillinge.
Ach so, okay. Meiner 12, okay. Inwieweit bringst du dein Fachwissen auch so in deine alltägliche Erziehung ein? Also ist das was dir auch wirklich selber geholfen hat? Gut, du hast jetzt natürlich nicht den Vergleich wahrscheinlich zu vorher, weil du das schon alles wusstest, als die Kinder da waren. Also ertappst du dich selber auch dabei, das in deine Alltagserziehung mit reinzubringen?
Total. Also das kann ich gar nicht trennen. Das ist eine Frage von einer Grundhaltung, die ich Menschen gegenüber habe. Wie ich versuche, Menschen zu begegnen. Offen zu sein, mich für sie als Mensch zu interessieren, ihre Geschichten zu erfahren, zu gestalten mit ihnen gemeinsam, zu gucken, was ist schon gut, wie wollen wir weitermachen. Das ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt meine eigenen Kinder sind, ob das meine Schüler sind, ob das meine Freunde sind. Das ist letztlich immer das. Ich finde, es ist eine Perspektive auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und ja, zum Beispiel, ich habe vorhin auch das Beispiel Werte genannt. Ich bin ein sehr großer Freund davon, die Orientierung darauf hinzulenken, wie wir es wollen. Also der Mensch, der ich sein möchte, zu dem ich mich entwickeln möchte. Deswegen haben wir zum Beispiel auch nicht klassische Familienregeln, sondern wir haben Werte, Familienwerte, und wir versuchen nach diesen Werten zu handeln. Ja, und einer dieser Werte ist zum Beispiel Verantwortung. Und wenn ich dann in eine bestimmte Situation komme und die ist schwierig und dann machen sie das nicht oder so, dann sage ich, kannst du dafür Verantwortung übernehmen? Sie wissen genau, was ich damit meine. Ja, findest du, das entspricht unserem Wert Familie? Was heißt Miteinander sein? Wollen wir uns daran erinnern, wir wollen miteinander sein? Das ist was ganz anderes als eine Bestrafung für ein Nicht-Einhalten einer Regel zu machen. Und tatsächlich ist es auch so, wie ich in der Schule unterrichte. Das heißt, auch da habe ich mit meiner Klasse keine Klassenregeln gehabt, sondern wir haben ein Feld gehabt mit 16 verschiedenen Punkten, die die Kinder festgelegt haben. Also ich habe sie gefragt, was braucht ihr in der Schule, damit es euch gut geht, damit ihr euch entwickeln könnt, damit ihr gut lernen könnt. Und sie haben gesagt, wir brauchen genügend Pausen. Ja. Ich möchte gerne entscheiden können, wo ich sitze, also mit wem ich arbeite. Ich weiß gar nicht, was noch alles da war. Ja, schon zum Beispiel kein Vergleichen, haben die Kinder auch gesagt, dass man sich gegenseitig hilft und so weiter. Und diese 16 Dinger, oder dafür habe ich quasi, weil die Kleinen ja noch nicht so gut lesen können, habe ich quasi 16 Bilder gefunden dafür. Und dann haben wir jede Woche dieses Feld mit diesen 16 Dingern angeguckt, mit den 16 Bildern. Und dann haben die Kinder Smileys gelegt, lachende, welche mit einem geraden Mund oder traurige. Wir haben geguckt, wo liegen so viele traurige Smileys? Und was wollen wir als Klasse verändern miteinander? Welche Klasse wollen wir sein? Und das ist letztlich das Gleiche. Deswegen meine ich, das ist untrennbar. Ob das Schüler, ich sag mal, ich arbeite gerne mit Menschen.
Ja, schön. Ja. Jetzt haben wir noch gar nicht geklärt, wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen, Glück unterrichten zu dürfen? Es gibt das Fach, aber eben viele haben ja noch gar nicht gehört, dass man Glück auch studieren kann. Wie und wo hast du das gemacht?
Also ich habe die Ausbildung beim Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg gemacht. Da kann man tatsächlich einfach ganz banal die einjährige Weiterbildung machen. Also die, wenn man Glückslehrer werden möchte, dann ist es ein Kurs über 144 Stunden Fortbildungszeit, der sich auf ein Jahr erstreckt, über 12 Module geht.
Kriegst du den gezahlt von der Schule oder musstest du das privat finanzieren?
Ich habe das privat finanziert, ja.
Okay, heftig.
Ja. Ja, aber das ist ja eine Überzeugungssache, ne?
Ja, okay. Aber das gibt es noch gar nicht offiziell an der PH irgendwo oder so.
Also wir haben das immer mal wieder, dass natürlich Menschen, die diese Weiterbildung gemacht haben, diese Inhalte dann auch weitertragen. Aber dann heißt es meistens eben nicht Glück. Deswegen ist es nicht so einfach, das zu finden. Mhm. Ja, und dann, ne, wenn man Lehrtrainerin, also ich bin ja nicht nur Glückslehrerin, ich bin ja Lehrtrainerin. Das heißt, ich biete mittlerweile ja selbst die Ausbildung an. Das sind dann 5 Jahre, die man macht in Ausbildung dort. In verschiedenen Ausbildungsstufen und Vertiefungsstufen. Und jetzt habe ich eben das große Glück, nicht nur Kinder zu unterrichten, sondern eben auch das über die Lehrerfortbildungen weiterzutragen. Das heißt, die Glückslehrer eben auszubilden.
Hm. Hast du da einen Einblick? Kommt das jetzt an immer mehr Schulen? Also bei meinem Sohn war das jetzt nicht an seiner Grundschule. Ich hatte da, bis ich von dir in der Zeitung gelesen habe, beziehungsweise genauer gesagt, meine Frau hatte den Artikel gesehen, hatte mir geschickt, davon gar nicht gewusst. Also weitet sich das gerade aus oder ist es echt schwer, das irgendwo zu etablieren?
Also insgesamt weitet es sich schon ganz klar aus. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass es an den individuellen Wirkungsfeldern nicht schwer ist, das zu etablieren.
Ja, okay. Ja. Ja. Ich habe es gerade, während ich gefragt habe, habe ich schon gemerkt, genau.
So, aber ja, also es wird schon, ich glaube, und das ist etwas, was schon immer mehr in der Gesellschaft kommt und auch immer mehr auch in denen, die im Bildungsbereich tätig sind, ankommt. So geht es irgendwie nicht weiter. Mhm. Da müssen wir irgendwie was ändern. Und das ist, finde ich, eine sehr valide Antwort, was man ändern könnte, ja. Was an ganz vielen Stellen tatsächlich was verändern würde.
Hast du auch gleich gemerkt, als du das gemacht hast, dieses Zusatzstudium, dass es dich selbst auch glücklicher macht?
Also absolut.
Hat mit dir auch viel gemacht?
Ja, total. Also in der Weiterbildung legen wir einen sehr großen Wert auf Selbstprozesse. Das heißt, ein Drittel der Weiterbildung ist die Arbeit mit sich selbst. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass es nicht funktioniert, die Prozesse bei Kindern oder Jugendlichen zu begleiten, wenn ich die selber nicht durchgemacht habe. Also wenn ich nicht selber gemerkt habe, wie blöd sich das anfühlt, über eine Schwäche zu sprechen und dass man sich vielleicht in dem Moment auch dafür schämt und Angst davor hat, wie die anderen reagieren. Wenn ich diese Widerstände in mir selber nicht gespürt habe, kann ich kein guter Begleiter für Kinder und Jugendliche sein, die diese Widerstände haben. Dann ist es viel schneller so dieses, ja, sag doch, wo ist das Problem oder ich kann damit nicht gut umgehen. Und wenn ich da stehen kann und ich merke, wie dem der Kloß im Hals schwillt und ich sag, hey, ich kenn's, fühlt sich blöd an, ne? Willst du nochmal rausgehen, atmen und nochmal reinkommen? Gibt's was, was dir jetzt vielleicht helfen würde? Willst du dich vielleicht hinlegen? Vielleicht mit dem Rücken zur Klasse drehen oder die Augen zumachen? Ja, weil ich habe das selber auch gespürt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist was ganz anderes.
Mhm. Positive Psychologie ist ja immer so ein Schlagwort. Auch bei mir war das jetzt im Podcast oft ein Thema. Was verstehst du so im Groben drunter?
Unter positive Psychologie?
Ja, weil es hat ja immer noch nicht jeder jetzt jeden Podcast von mir gehört. Und normalerweise gehe ich auch gar nicht so ganz tief rein. Aber wie kann man das jemandem erklären, der jetzt denkt, ach, das ist doch alles Hokuspokus?
Also Psychologie hat sich im Sinne der Pathogenese sehr lange damit beschäftigt, was macht krank? Und die positive Psychologie, die ja so in den 90er Jahren so erstmal so ihren richtigen Aufschwung hatte, nimmt einen Perspektivwechsel ein. Sagt, wenn wir herausfinden können, was krank macht, können wir auch herausfinden, was gesund macht oder was Glück und Wohlbefinden fördert. Und das ist die wissenschaftliche Disziplin, die das untersucht.
Und da gibt's ja unterschiedliche Ansätze, habe ich schon mal gelernt von der Glücksministerin. Also ich hatte auch so ein Buch gelesen und da war es jetzt eher so, das war irgend so ein Spiegel-Bestseller, ich habe den Titel nicht im Kopf. Also man soll quasi jeden Morgen schon mal mit einem Lächeln aufstehen und so mal das Beste vom Tag erwarten und so. Und das habe ich dann auch wirklich mal eine Weile probiert und dachte auch so ein paar Wochen lang, das funktioniert aber irgendwie so. Ne? Und dann hatte ich aber, es war so mitten im Urlaub, einen Stimmungsumschwung, wie ich ihn selten erlebt habe. Weil ich dann so irgendwie das Gefühl hatte, ich kann die Fassade, sage ich jetzt mal, nicht mehr aufrechterhalten. Weil irgendwas lief auch scheiße. Und dann hatte ich aber auf einmal richtig schlechte Laune. Und dann hat sie auch gesagt, ja, du kannst nicht ewig den aufgeblasenen Luftballon unter Wasser drücken, sondern das geht dann irgendwann schief, ne? Der kommt dann wieder hoch. Und was würdest du empfehlen?
Also an der Stelle muss man sagen, dass da die Forschung unterschiedliche Bereiche hat. Ja, und das, wenn du sagst, ja, morgens einmal in den Spiegel schauen und lächeln, heißt jetzt mal runtergebrochen im Sinne des Embodiments, dass du die Muskelgruppen aktivierst, die in deinem Gehirn eher für positive Gefühle zuständig sind. Und dann, also man kann eben nicht nur mit der Psyche den Körper beeinflussen. Also ich kann nicht nur durch seelisch krank sein auch körperlich krank werden, mhm, so wie wir das alle so kennen. So dieser Klassiker, wir gehen zum Arzt, der findet nichts und sagt, oh, das ist psychosomatisch. Mhm. Also dieses Wort psychosomatisch kann ich auch umdrehen und sagen somatopsychisch. Also ich kann auch mit dem Körper eben auf meine Psyche einwirken. Mhm. Ja, also es gibt nichts Besseres zum Stressabbau wie mein Körper. Ja, und wenn du eben lächelst und dich zum Lächeln zwingst, dann sagt dein Gehirn, ah, der hat gelächelt, na, dann machen wir ein paar positive Gefühle dazu. Also tatsächlich, das ist auch das, warum Lach-Yoga und sowas funktioniert. Mhm. Jetzt ist das nachhaltig? Nein. Hilft das im Umgang mit herausfordernden Situationen im Leben? Nein. Das sind also unterschiedliche Disziplinen, die wir ansprechen. Das eine ist so, wie kann ich mein situatives Empfinden positiv beeinflussen? Das ist das sogenannte subjektive Wohlbefinden, wissenschaftlich betrachtet. Das, worum sich Schuhfach Glück eher kümmert, ist das psychologische Wohlbefinden. Das heißt, es geht um eine nachhaltige Steigerung und eine nachhaltige Widerstandsfähigkeit meiner Psyche, also gegen Einflüsse, das, was du am Anfang auch angesprochen hast, hast du ja die Resilienz angesprochen, das heißt die psychische und physische Widerstandskraft, die ich habe, wenn ich herausfordernde Situationen in meinem Leben habe. Das ist ja das, woran man das misst, ja. Man hat verschiedene Menschen und man hat bei beiden das gleiche traumatisierende Ereignis und der eine, der bricht in seinem Leben danach zusammen, der hat also eine niedrige Resilienz und der andere, der bewältigt das in irgendeiner Form, hat eher also eine höhere Resilienz.
Vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Sagen wir mal, ich schalte jetzt die Tagesschau ein abends, da kommt jetzt die neue Schreckensmeldung aus Nahost oder sonst woher und das zieht mich wirklich richtig runter und ich merke so, oh Gott, jetzt kriege ich irgendwie Panik so. Oder als der Ukraine-Krieg anfing, ich glaube, da waren wir alle auch nervös und haben gedacht, okay, was passiert jetzt da? Was kann ich eigentlich in der Sekunde vielleicht schon mal gleich tun, um mich zu beruhigen? Sind es Sachen wie Atmen oder bewusst Atmen oder was auch immer?
Also klar, wenn du eine Angstsituation hast, kannst du durch Atmen deine Amygdala beeinflussen. Ich würde es gerne ein bisschen größer machen und sagen, es gibt eine Region in unserem Gehirn, die für Selbstgewahrsamkeit zuständig ist. Also seiner selbstgewahrsam sein, also deinen eigenen Körper spüren. Der Atem ist ein fantastisches Werkzeug dafür. Und in allen besonders schwierigen Stresssituationen geht ja das Denken erstmal aus. Also der klassische präfrontale Kortex macht dann erstmal dicht. Und wir sind in unserem Fight-Flight-Freeze-System, also Überlebensinstinkt. Ja. Ja, Angst, Panik, so, kann ich noch fliehen, soll ich kämpfen? Ja, in dem Bereich kann ich nicht denken. Wenn ich es schaffe, diesen Selbstgewahrsamkeitsbereich in meinem Kopf anzukriegen, also indem ich das merke, boah, das stresst mich, okay, ich konzentriere mich auf die Atmung. Da habe ich ein Rückkopplungssystem. Dann kann mein Denken wieder angehen. Also an der Stelle kann ich mich damit tatsächlich regulieren.
Also wirklich auch mal probieren, ich sage jetzt mal 5 Minuten nur ruhig zu atmen.
5 Minuten ist schon eine mega lange Zeit.
Keine Ahnung, mal 2 Minuten.
Also wenn man das mal wirklich versucht, merkt man, wie mega herausfordernd das ist, dass die Gedanken nicht irgendwo anders abhauen, wenn ich wirklich nur versuche, meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem zu fokussieren. Dann hilft es, wenn ich mir eine Stelle aussuche, zum Beispiel vielleicht die Nasenflügel, wo ich spüre, wie der Atem eintritt und ausgeht. Und versuche mal 5 Atemzüge, also nicht 5 Minuten, sondern mal nur 5 Atemzüge bewusst an diesem Punkt zu bleiben. Dann merke ich in der Regel schon eine Beruhigung. Dann gibt es noch so kleine Tricks mit linkes Nasenloch ist eher beruhigend, Sympathikus, anderes eher Parasympathikus und so.
Also, Gott, okay, also ich müsste dann eins zuhalten oder wie?
Also das kann man tatsächlich machen, wenn man das möchte, ja.
Okay.
Das muss man eigentlich gar nicht, also das muss man nicht wissen.
Es muss ja hier an der Stelle sozusagen nicht Schluss sein für diejenigen, die auch sagen, also da würde ich jetzt gern mehr zu lernen. Du bietest ja nebenbei auch Seminare an zur Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Also da kann jeder kommen.
Also tatsächlich ist selbst für den Glückslehrer oder für die Glückslehrer-Weiterbildung braucht man keine Zulassung. Also man braucht nicht, man muss nicht Lehrer sein. Mhm. Es sind auch Trainer, Coaches, es sind Schulsozialarbeiter, es sind Mitarbeiter der freien Kinder- und Jugendarbeit drin. Ich habe auch ganz Fachfremde manchmal drin, Journalisten, Polizisten, tatsächlich Eltern, die einfach das für sich mitnehmen wollen und die profitieren durch diesen hohen Anteil von Selbstprozessen, profitiert man in allererster Linie für sich selbst.
Mhm. Ja, also ich werde auf jeden Fall den Link zu deiner Webseite dann auch in die Shownotes packen, wie es so schön heißt. Gibt es denn eigentlich so grundsätzliche Ratschläge, die du Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg gibst oder die man jedem so geben kann? Also das wird jetzt schon wieder zu weit führen, aber so, womit soll man mal anfangen?
Also ich würde, du hast zuerst gesagt, was möchte ich gerne mitgeben? Das ist nicht das Gleiche.
Okay.
Oh. Also ich würde es gerne aufteilen.
Okay, bitte.
Ja. Ich würde sagen, was möchte ich mitgeben? Also Schülern in Abschlussphasen, meinen Kindern, ich sage immer, finde dein Feuer. Finde das, was dich antreibt. Finde das, was dich begeistert. Mach daraus dein Leben. Ja, so dieser Gedanke, ja, welchen Beruf kann ich nehmen, um gut Geld zu verdienen? Nein, das ist meiner Meinung nach die falsche Herangehensweise. Was machst du gerne? Das, was du gerne machst, das machst du oft. Das, was du oft machst, daran wirst du gut. Daran, was du gut bist und es oft machst und gerne machst, begeisterst du andere und dann wirst du erfolgreich. Deswegen finde dein Feuer. Das ist das, was ich, wenn du mich fragst, was möchtest du mitgeben? Was ist das, was du schon sagst? Ja, ich sag Menschen, finde dein Feuer. Auch tatsächlich auch Freunden, die schon in ihrem Beruf sind, du bist da falsch. Finde dein Feuer, das ist nicht dein Leben. Finde dein Leben, das, was ist deins.
Das ist der Gegenentwurf zu Tom Cruise, Jerry Maguire. Führ mich zum Schotter.
Ja. Ja, genau. Führ mich zum Schotter, führ mich zum Feuer. Genau, aber führ mich zum Feuer funktioniert ja eben schon mal nicht, ne?
Genau.
Kann man nur selber finden.
Muss man selber finden.
Genau.
Okay, schön.
Jetzt, wo fängst du an, beim Mut zu haben, hinzuschauen? Bei dir selbst, in deinen Beziehungen, in deinen Entscheidungen. Hinschauen, darüber nachdenken. Überlegen, warum mache ich das so? Warum will ich das so? Also eine Bewusstheit herzustellen.
Erstmal dann bin so eine Art Bestandsaufnahme, sagen wir mal.
Ja, genau. Ja. Also sich einfach damit auseinanderzusetzen. Dann sind wir schon auf dem Weg, wo man vielleicht Feuer finden kann.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Miriam, ich wünsche dir natürlich auch viel Glück, wie allen anderen. Und danke dir sehr für deine Zeit. Und ich glaube, da haben wir jetzt alle was, wo wir ein bisschen drauf rumdenken können. Finde dein Feuer.
Vielen Dank für die Einladung.